Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört immer den Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen, hier ist wieder Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast. Ich sage nur eins, Jubiläum. Das ist heute die 200. Folge von Anpfiff 15:30 und ich glaube, es gibt keinen besseren Augenblick, keinen besseren Zeitpunkt als mit der heutigen Folge, ja, den bevorstehenden Bundesliga-Start mit dem letzten Teil unserer Saisonvorschau einzuleiten. Und ich glaube, Fabi und Sören, ja, ihr denkt da genauso. Grüß euch erstmal. Hallo Jungs.
Ja, hallo zusammen.
Wunderschönen guten Nachmittag aus dem spätsommerlichen Meerbusch. Fast 30 Grad haben wir heute noch.
Ja, ganz
gut. Die Temperatur, die man zum Bundesliga-Auftakt braucht, oder?
Wir sind heiß, ja?
Auf jeden Fall. Ein bisschen schon, oder?
Ja. Sören, du hattest ja schon dein Glücksgefühl vor zwei Wochen, ne?
Ich wollte schon sagen, die zweite Liga ist ja schon längst zurück. Die Premier League hat letzte Woche schon angefangen, also von daher, ich bin schon
drin. Die schaut doch keiner.
Ich erinnere euch dran, wenn ein Samstagnachmittag für euch sehr langweilig wird und ihr dann doch auf die Premier League umschaltet, dann denkt an eure Worte zurück, dass keiner die Premier League guckt.
Also das, was ich am Wochenende so gesehen habe, ausschnittsmäßig teilweise, war ja schon am ersten Spieltag wieder viel los und wird mit Sicherheit da auch eine sehr spannende Saison werden.
Ah, ich kann es leider nicht gucken. Was heißt leider? Ich habe mich ja bewusst gegen das Abo entschieden und daher bin ich Premier League, bin ich angewiesen auf Highlights, die ich irgendwo aus dem Netz fischen darf mit gefühlt 12 Minuten Werbung in 5 Minuten Highlights.
Ja, da bist du nicht allein, Fabi. Ich habe nämlich auch mich ja von meinem The Zone-Abo jetzt Ende letzter Saison mehr oder weniger getrennt erstmal und habe noch kein neues abgeschlossen bezüglich der Konferenz jetzt am Wochenende. Ich muss mal schauen, wie ich da in dieser Saison über die Runden kommen werde oder ob ich mich dann doch noch breitschlagen lasse bei dem einen oder anderen Angebot.
Ich ja sagen muss, wenn es rein um die Konferenz gehen würde, dann kommst du ja bei der Zone verhältnismäßig günstig, glaube ich, mit 9,99 oder 9,95, glaube ich, weg.
Ah, okay.
Weil du ja sozusagen über das Zone exklusiv nur die Bundesliga buchen kannst und dann hast eben genau dieses Paket. Das größere Problem habe ich mittlerweile auch bei der Champions League, weil ich mittlerweile, wie gesagt, ich habe bei Sky nur noch die Bundesliga und das Zone habe ich tatsächlich auch nach der Saison gekündigt. Das heißt, Stand jetzt bin ich darauf angewiesen, dass die Bayern immer dienstags spielen, was nicht der Fall sein wird. Und ich kann nur noch die deutsche Bundesliga, was heißt nur noch, die stärkste europäische Liga nach der Premier League gucken.
Und du, Sören, du machst das einfach so auf die illegale Weise.
Nein, das geht leider nicht. Das habe ich ausprobiert. Ich habe mich auch erst lange dagegen gewehrt. Also Bundesliga ist schwierig, auch mit VPN. Also wenn da teilweise bei die Bundesliga, bei YouTube wird die ja in verschiedenen Ländern noch übertragen, aber mittlerweile...
Aber stopp. Also da weiß ich, dass die Bundesliga sehr gut empfangbar in Brasilien ist.
Okay, Brasilien. Ja, gut.
Und gut, du verstehst halt, es sei denn, du sprichst Portugiesisch. Aber ich habe mir das ein oder andere Spiel über VPN aus Brasilien angeguckt und das hat reibungslos funktioniert.
Okay, ja. Ja, und vielleicht klappt es in der Champions League dann. Dann braucht man keine Zone.
Ja, aber da war meine Hoffnung in den letzten Jahren wäre immer gewesen Servus TV. Ich weiß nicht, ob die dieses Jahr auch noch übertragen. Weil das war auch immer ganz einfach über VPN. Aber es wird schwieriger auf jeden Fall, ja.
Aber sei es drum, wir werden auf jeden Fall die Spiele, so gut es geht, konsumieren.
Ja, Bundesliga auf jeden Fall. Ja. Davon kannst du ausgehen.
Genau. Lasst uns mit dem letzten Teil unserer Saisonvorschau beginnen. Und da fangen wir an bei dem letztjährigen Tabellensechsten, der Werkself aus Leverkusen. Ja, die nach einer durchwachsenen letzten Saison, ja, jetzt mit einem neuen Coach Charles Martinez und einem mal wieder rundum erneuerten Kader in die neue Saison gehen werden, wo viele Millionen reingeflossen sind und ja, man will zurück in die Champions League, das ist das oberste Ziel in dieser Saison. Wie stehen die Chancen dafür, Sören? Ja, mal so transfermäßig erstmal drauf schauen.
Ja, es ist für mich eine riesen Wundertüte, Leverkusen. Ich habe mir jetzt auch in Vorbereitung jetzt auf die Folge noch ein paar Highlight-Videos aus den Testspielen angeschaut. Ich glaube schon, dass ein bisschen offensiver gespielt werden wird als unter Kasper Jüllmann. Ich glaube, dafür wurde ja jetzt auch Charles Martinez geholt. Auch ein junger Kader, wenn man auf die Neuzugänge schaut. Alfonso Moreira aus Lyon. Gutierrez als Grimaldo-Ersatz. Also man hat schon auch Spieler geholt, drei Spieler unter anderem aus Frankreich, die Potenzial haben. Man hat sich, glaube ich, viel davon versprochen, von der Kenneth-Eichhorn-Verpflichtung. Das ist natürlich brutal, dass der Junge dann in dem Alter schon monatelang wahrscheinlich ausfallen wird. Aber es wird eine Wundertüte. Es ist sehr, sehr viel Potenzial in dieser Mannschaft. Die haben jetzt im DFB-Pokal sich gar keine Blöße gegeben. Das muss man wirklich sagen. Sehr souverän gegen Wien Wiesbaden sich durchgesetzt. Und ich glaube, es hängt jetzt so ein bisschen davon ab, mit Blick auf Ende des Transfermarkts, ob Spieler wie Tapsoba, Garcia dann auch wirklich bleiben. Aber wenn solche erfahrenen Spieler bleiben, mit den jungen Spielern drumherum, ich erwarte mir viel von Ibrahim Hasa in seiner zweiten Saison. Also ist eine Wundertüte, aber sie werden sicherlich einen anderen Tabellenplatz belegen als in der letzten Saison.
Mhm. Fabi, wenn man so auf die Transfers schaut, das Ganze drumherum, ziemlich spanischer Stil geprägt jetzt die Werkself.
Ja gut, aber das ist ja auch, glaube ich, wenig verwunderlich, wenn man den Trainer sieht. Ich glaube, Fernando Caro hat auch einen leichten Faible, verständlicherweise, für eher den spanischen Raum. Von daher wenig verwunderlich. Ich glaube, es wird sich auch noch ein bisschen was tun jetzt die nächsten Tage, bis nächste Woche Dienstag bei den Leverkusenern. Am Ende kommt es natürlich ein bisschen drauf an, welche Achse sich bildet bei den Leverkusenern. Ich glaube, es ist auch... In einer gewissen Hinsicht kann man schon auch von einem Umbruch sprechen, wenn man Andrich, die ganzen Schlüsselpositionen aus den letzten Jahren, die jetzt eine deutlich kleinere Rolle spielen. Und dann ist es halt immer noch so, dass du das dann über Strecke bringen musst, 34 Spieltage. Man muss sehen, wie die Neuzugänge sich integrieren, wie sie einschlagen. Und grundsätzlich ist das Potenzial da, würde ich behaupten. Wird es für ganz oben reichen? Glaube ich nicht. Wird es für die Champions League reichen dieses Jahr? Ich glaube schon und habe die Leverkusener deswegen auf Platz 4 genommen.
Auf 4 rutschen so gerade eben noch rein bei dir.
Okay. Ja, also wie gesagt, weiter vorne wird es nicht reichen. Ich glaube, da schätze ich zwei andere Mannschaften, über die wir gleich sprechen, nochmal deutlich stärker ein. Ich wünsche es den Leverkusenern auch, weil sie in einer gewissen Hinsicht ja schon auch eine ganz gute Entwicklung genommen haben, wenn wir letztes Jahr mal ausklammern. Das Einzige, was ich manchmal ein bisschen vermisse, und das mag komisch klingen von einem, der dem Verein im Süden die Daumen drückt, aber ein Hauch von Demut in der einen oder anderen Situation fände ich besser. Da könnten wir jetzt drüber streiten. Sören findet es, glaube ich, gut, dass die Erwartungshaltung oft so klar ausgedrückt wird. Ich finde es manchmal ein bisschen unpassend, wenn Fernando Caro von der deutschen Meisterschaft in 2027 oder 2028 spricht, weil ich glaube, die Lücke letztes Jahr war sehr, sehr groß. Ob sie kleiner wird zum FC Bayern dieses Jahr, weiß ich nicht, aber ich würde da manchmal ein bisschen demütiger an die Sache rangehen, um es mal so auszudrücken.
Zumindest ist die Lücke auf die vorderen Mannschaften der letzten Saison mit Stuttgart und Dortmund, würde ich jetzt mal in den Raum werfen, auf jeden Fall wieder kleiner geworden. Ne? Bei den Abgängen auf jeden Fall wird wahrscheinlich Grimaldo extrem ins Gewicht fallen. Das wird schwierig aufzufangen sein. Du hast die Führungsposition angesprochen. Da wird wahrscheinlich viel Verantwortung jetzt auf Tapsoba und Patrick Schick zukommen. Robert Andrich wahrscheinlich dann auch noch kurz vor Transferende. Vielleicht wechselt er noch innerhalb der Bundesliga. Ja, Jonas Hofmann, auch einer der letzten aus der Trippelsaison, wird wahrscheinlich also, dann nach Saudi-Arabien gehen, was man so hört und liest.
Also ich fand, vielleicht nur einmal kurz noch, könnt ihr gerne beide Stellung dazu nehmen, was ich letztens noch gelesen habe hier in einem Forum. Das Thema Identifikation. Und bei den Leverkusenern jetzt eine Mannschaft, wo natürlich auch in den Vorjahren immer eine gewisse Achse da war. Jetzt hast du relativ wenig deutschsprachig im Kader. Und es hat ja auch immer ein Stück weit was mit der Identifikation, mit dem Verein, mit dem Umfeld, mit den Fans. Und das ist halt auch ein Punkt, der irgendwann im Laufe der Saison durchaus wichtig werden kann. Wenn es zum Beispiel mal nicht läuft, wer übernimmt die Verantwortung? Und deswegen, wie gesagt, also es ist nicht alles heile, heile Segen. Und ich bin gespannt, wie sich die Leverkusener dann über 34 Spieltage hinweg.
Also der letzte, den sie da jetzt wahrscheinlich noch haben, würde ich jetzt mal so in den Raum werfen, wäre wahrscheinlich Patrick Schick, der ja schon lange jetzt in Leverkusen spielt. Mit Lukas Radetzky hat man ja vor ein paar Jahren schon einen gestandenen Spieler verloren, der da so ein bisschen die Position ausgeführt hat. Und ansonsten ist wirklich von der Meistermannschaft ja so gut wie kaum noch ein Spieler da, ne? Also der Umbruch ist ganz schön vorangeschritten. Ja, auch mit Hinblick auf die Kampfansage von Fernando Carrosa, ne?
Ja, also ich finde, Leverkusen ist immer das beste Beispiel, ja, für die Bundesliga, also für den Ausverkauf der Bundesliga. Wenn du eine Mannschaft zusammen hast, die erfolgreich Fußball spielt, zwei, 3 Jahre zusammen ist, Titel gewinnt, sich ja, in die Schaufenster verschiedener Vereine stellt, dann bricht so eine Mannschaft halt komplett auseinander. Du hast es letzte Saison gesehen, du siehst es jetzt auch in dieser Saison. Und Leverkusen ist von daher dennoch eine Mannschaft, die sicherlich diese Ambitionen hat. Fabi hat gesagt, ein bisschen Demut. Ich denke, das ist wesentlich besser als vielleicht Borussia Dortmund, die in jede Saison gehen, dass sie kaum Kampfansagen, zumindest von Verantwortlichen, dass man kaum Kampfansagen von Verantwortlichen hört. Von daher habe ich es lieber so. Aber dennoch, ich glaube, so realistisch muss man sein. Bayer Leverkusen wird diese Saison noch nicht um die Meisterschaft mitspielen. Es wird eine Mannschaft sein, die wieder 2, 3 Jahre braucht, wenn die Spieler dann eben auch im Verein bleiben. Aber zu meiner Platzierung, ich habe Bayer Leverkusen auf 3 getippt.
Auf die 3, okay. Das ist so wahrscheinlich auch so die Range, die sie da anpeilen werden, ne? Zwischen Platz 3 und 4. Ein Spieler, den ich eigentlich auf dem Schirm hatte für diese Saison, aber wo ich eher jetzt glaube, eher, dass er doch nicht so durchstarten wird, wäre Cofane gewesen. Da hatte ich schon auf mehr Einsatzzeit gehofft. Aber was man so hört und liest, ist Patrick Schick da weiterhin, ja, Nummer 1 Stürmer. Aus England sind dann noch die Gerüchte, ob Cofane vielleicht doch noch abgegeben wird. Mal überraschen lassen. Und
Boniface.
Boniface haben wir natürlich noch. Den will man jetzt auch nicht mehr unbedingt abgeben. Hat sich wohl ziemlich reingehangen im Training. Wirkt auch deutlich fitter, was jetzt auch nicht unbedingt schwer war zur letzten Saison. Und ja, was die Position allgemein angeht, Schwachstelle sehe ich bei Leverkusen auf jeden Fall auf
Tor.
der Torwartposition. Ja. Da muss man dann schauen, ob das dann reicht. So, dann kommen wir zu der Mannschaft. Letztes Jahr die große Überraschung für alle gewesen. Kommen wir zur TSG Hoffenheim. So, ein Transfersommer mit Rekordausgaben, mit Rekordeinnahmen. Ja, der Kader ist breit aufgestellt für das Abenteuer Europa League mit vielen jungen Top-Talenten. Ja, und man hat sich deutlich in der Kaderbreite verstärkt. Spricht eigentlich wenig dagegen, dass die kommende Saison ähnlich verlaufen wird wie die letzte.
Ja, man muss gespannt darauf warten, wie diese Mannschaft dann die ja, Dreifach- bzw. Doppelbelastung dann unter der Woche wegsteckt. Aber du hast es richtig angesprochen, der Kader wurde in der Breite verstärkt, auch wieder mit sehr ja, entwicklungsfähigen Spielern wie Nathan De Cut, wo ja auch andere Top-Vereine dran waren. Und dass so ein Spieler dann nach Hoffenheim geht, ist, glaube ich, absolute Auszeichnung für die Arbeit der letzten Saison, die auch Christian Ilzer vollzogen hat. Und auch da, also das ist eine Mannschaft, ich glaube, der Kern der Mannschaft ist wirklich zusammengeblieben. Okay, du hast Bazoumia Touré verloren, aber ja, mit dem Preis, den man bekommen hat, glaube ich, verschmerzbar. Und von daher ist es eine Mannschaft, die ich auch in dieser Saison ähnlich oder auf einem ähnlichen Tabellenplatz sehe. Bin gespannt, wie weit es dann in Europa geht, aber das ist definitiv ein Team, ja, was man sich, glaube ich, auch anschauen möchte, weil sie auch für Offensivfußball stehen. Und von daher kann man sich sicherlich auf den einen oder anderen Auftritt der Hoffenheimer freuen, auch in Europa.
66 Millionen waren es am Ende. De Cut hast du angesprochen, ja, für 20 Millionen Ablöse geholt. Ausstiegsklausel liegt wohl schon bei 70 Millionen, ist wohl schon verankert. Also Da ist den Hoffenheimern auf jeden Fall ein ganz dicker Fisch ins Netz gegangen. Ja, also von daher kann man sich, glaube ich, sehr auf die TSG Hoffenheim freuen. Fabi, wie siehst du die TSG in diesem Jahr? Gut aufgestellt im Kader?
Ja, ich würde sagen, es ist jetzt auf jeden Fall kein Qualitätsverlust im Sommer oder hat kaum einer stattgefunden. Ich meine, klar, du musst berücksichtigen, dass sie mit dem Touré-Transfer, glaube ich, auch die meisten Zugänge rund um Rotz, Wimmer, Lenz, Descat etc. Finanziert haben. Am Ende, was ich mir gewünscht hätte, liegt aber wahrscheinlich auch einfach an den finanziellen Mitteln, dass so ein Verein wie Hoffenheim dann einfach auch mal versucht, ein bisschen im Sommer auch ins Risiko zu gehen. Du spielst Europa League, hat ja die letzten Jahre auch gezeigt, dass es ein Wettbewerb ist, wenn man wirklich die Qualität beisammen hat, dass man sehr, sehr weit kommen kann. Dem war nicht so. Die Neuzugänge in der Hinsicht sind jetzt für mich auch keine Spieler, die wirklich jetzt in der Hinsicht die Hoffenheimer irgendwo von den anderen Mannschaften rund um Platz 1 bis 6 abheben, sondern ich glaube, es wird ähnlich gut laufen wie letztes Jahr, nur die Platzierung wird eine andere, weil ich habe die Hoffenheimer auf die 6 getippt.
Auf die 6, okay.
Ja, bedingt mich haut es nämlich nicht vom Hocker.
Bedingt auch durch die Doppelbelastung wahrscheinlich, ja?
Ja, klar. Aber wie gesagt, ich finde halt einfach die Zugänge, ja, natürlich ist da ein Potenzial, da brauchen wir überhaupt nicht reden, aber für mich ist einfach der nächste Schritt, und das sieht man dann in anderen Ligen eigentlich ganz gut, oder vor allem dann in England, es werden Spieler geholt, vielleicht dann auch mal ein bisschen reifere Spieler, die dich auch qualitativ oder in der Spitze nochmal ein bisschen verbessern. Und das sehe ich bei den Hoffenheimern halt nicht, weil es für mich dann einfach Transfer waren, wie Wimmer zum Beispiel, der dann eher in die Breite geht. Es gibt ja geteilte Meinungen, würde ich behaupten, aber so ein Verein wie Hoffenheim dann in der Situation knapp die Champions League Quali verpasst, Europa League, und ich glaube, eine Transferbilanz von, 13 oder 14 Millionen, also im negativen Sinne. Steht noch im Minus, aber vielleicht wären es dann einfach mal ein, zwei Transfers gewesen, die ein bisschen Geld kosten. Okay. Aber ich kann es natürlich auch schwer einschätzen, wie die finanziellen Mittel sind. Aber das ist die Bundesliga, oder? Ja, willkommen in der Bundesliga.
Ich meine, der Aslani-Transfer, der ja dann nach Leipzig geplatzt ist aufgrund des Medicals, sei jetzt mal dahingestellt, inwieweit da jetzt der Wahrheitsgehalt hoch ist, ne? Der war ja schon eingeplant eigentlich. Man ist ja auch immer noch darauf vorbereitet, dass Aslani eventuell sogar doch noch den Verein verlässt. Aber wenn er bleibt, ist das auf jeden Fall...
Ja, aber das ist ja genau der Punkt, den ich ja versuche zu erläutern. So ein Verein, der kurz davor war, sich für die Champions League zu qualifizieren, hat im Grunde genommen das Ziel im Sommer, mit einem Transfer Plus rauszugehen. Und ich möchte ja eigentlich, dass die ersten 3, 4, 5, 6 Vereine in der Bundesliga vielleicht auch mal ein Jahr dabei haben, wo sie ein bisschen was in den Kader investieren, um dann vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne zu gehen oder in der Europa League zu spielen und eben dann auch ins Halbfinale, Finale zu kommen oder das Ding einfach dann auch mal zu gewinnen. Weil das geht uns ja allen auch so, und das wird bei Hoffenheim auch so sein. Wenn Hoffenheim beispielsweise in der kommenden Saison im Halbfinale der Europa League spielt, dann drücken wir natürlich auch die Daumen, würde ich behaupten.
Das würde ich doch ganz stark hoffen. Ja, es wird auf jeden Fall spannend, inwieweit die Spieler der letzten Saison, die überperformt haben, zum Beispiel Kufal auf der rechten Seite, auch das zentrale Mittelfeld mit Abdullah und Burka, da an ihre Leistungen anknüpfen können oder vielleicht dann auch nochmal weiter ausbauen können. Ein Riesenverlust finde ich zumindest auf der Führungsspielerebene noch der Abgang von Grischa Prömmel. Da wird dann auch interessant sein, wer da die Rolle jetzt in der neuen Saison übernehmen wird. Aber an sich bin ich sehr, sehr positiv gestimmt. Sören, du setzt die TSG auf?
Platz 5.
Platz 5, okay. Alles klar. Wechselt Aslani noch, Sören?
Nein, kann ich mir nicht vorstellen.
Okay. Eventuell schon noch ein Spieler, Sören, Kicker-Manager-Spiel? Hast du da einen
mit? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, den habe ich aber nicht. Der ist mir hinterher erst eingefallen. Adam Dakin, ich weiß nicht, wie teuer er ist im Manager-Spiel.
Kannst du ja noch wechseln.
Letzte... Letzte Saison, ja genau, in Wolfsburg schon sehr gut gefallen. Also definitiv ein Spieler, den man auf in den Kader nehmen muss.
Okay, ich bin mit Nathan de Kat gegangen. Ich weiß nicht, Fabi, du bist auch noch mit eingestiegen oder dieses Jahr hältst du dich raus?
Wo bin ich mit eingestiegen?
Beim Kicker-Manager-Spiel.
Klar bin ich.
Ja?
Doch,
ja,
müsstest
ja,
du doch sehen, aber nur bei Interaktiv.
Ja, ja. Also die Klassik-Variante ist schon extrem schwierig, ne?
Also. Ja, also bei Interaktiv, ich habe auch meine Mannschaft schon zusammen.
Okay, Spieler von der TSG mit dabei?
Sekündchen. Manager Interaktiv. Von der TSG, ja. Ich habe Kufal in der Abwehr, so viel kann ich verraten.
Ja, okay, dann bin ich ja mal gespannt. Können wir gleich mal so ein bisschen... Ist ja noch ein Tag. So, dann lass es weitermachen. Platz Nummer 4, der VfB Stuttgart. Ja? Der Kader ist weitestgehend zusammengeblieben, teilweise sehr gut verstärkt auf der einen oder anderen Position. Es spricht eigentlich beim VfB nichts dagegen, auch weiter die Champions League im Auge zu behalten in dieser Saison, würde ich sagen.
Boah. Da gehst du mit den Experten von Sky. Ich glaube, Lothar Matthäus und Didi Hamann haben auch den VfB auf Platz 3 getippt. Ich muss
ehrlich, wirklich? Echt?
Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen.
Ich auch nicht.
Dass der VfB in dieser Saison so weit oben anklopft. Ich finde eher, dass sie in den letzten Spielzeiten überperformt haben. Klar, sie haben sehr guten Fußball gespielt, haben natürlich auch davon profitiert, dass andere Vereine, die normalerweise andere Ambitionen haben, eben nicht so performt haben. Aber ich sehe den VfB in dieser Saison nicht unbedingt unter den Top 5. Und klar, du hast die Transfers angesprochen, sicherlich mit Leo Sauer von Rotterdam, von dem man sich viel verspricht, der jetzt aber auch, ich glaube, verletzt ist sogar. Also ja, sie haben den Kern der Mannschaft zusammengehalten, aber wie gesagt, für mich hat der VfB in den letzten Spielzeiten eher überperformt, dass ich ihn jetzt wieder in der Champions League sehe.
Okay. Also beim VfB muss ich ganz ehrlich sagen, das größte Plus bei dem Verein ist Sebastian Hoeneß. Ist jetzt der Trainer, der am längsten im Verein ist, hat jetzt Christoph Daum unter anderem und Felix Magath noch überholt. Die letzten dreieinhalb Jahre, glaube ich, die er jetzt da ist, ich glaube, jeden Spieler deutlich besser gemacht, gibt jedem Spieler das Vertrauen, hat man letzte Saison auch bei der Doppelbelastung gesehen. Jedes Wochenende, jedes Spiel immer wieder 4, 5 Wechsel, wenig Spannungsabfall, jeder seine Leistung gebracht und alle so viele junge Spieler, die ja auch vor weiteren Entwicklungsschritten stehen, jetzt auch in dieser Saison. Also ich denke schon, dass da weiter was zusammenwächst. Jetzt mit Pešinović wohl den absoluten Wunschspieler für vorne bekommen. Ja, und wenn dann die Spieler wie Führig und Mittelstädt, die letztes Jahr ja zwischendurch mal so einen kleinen Durchhänger hatten, dann vielleicht auch mal über eine komplette Saison durchziehen. Wer weiß, was da möglich ist. Fabi ist ganz ruhig.
Ja, also wie gesagt, ich glaube am Ende des Tages ist es beim VfB so, dass man dem Verein an sich keinen Vorwurf machen kann. Man hat ehrlicherweise, glaube ich, mit einer gewissen Portion Glück auch die Mannschaft so zusammenhalten können. Ich glaube, die Nachfrage nach dem einen oder anderen genannten, wenn man jetzt mal Führig, Undav etc., die war einfach nicht da diesen Sommer.
Stiller,
das muss man ganz klar so sagen. Deswegen sind sie da, glaube ich, auch wirklich ganz gut davon gekommen. Klar, du hast Demirovic aus irgendwelchen Gründen, der ein bisschen heißer diskutiert wurde, aber auch das wurde nichts. Und ja, du kannst es jetzt so drehen und sagen, sie konnten die Mannschaft zusammenhalten. Da hat sich aber auch, glaube ich, in einer gewissen Hinsicht einfach ein paar Dinge haben sich glücklich gefügt. Dann hat man sich versucht, auch nochmal in der Spitze für VfB-Verhältnisse zu verstärken. Und mehr war, glaube ich, auch diesen Sommer nicht zu erwarten. Du hast dich für die Champions League qualifiziert. Das sieht man dann auch bei den Ausgaben. Man ist ein bisschen ins Risiko gegangen. Aber ich bleib dabei, dass es dieses Jahr so sein wird, dass die vermeintlichen Top-Teams der Bundesliga die ersten 4 Plätze unter sich ausmachen und für den VfB dann eben nur der 5. Platz bleibt.
Okay. VfB auf 5 beim Fabi. Gut. Ja, noch ganz interessant vielleicht, Atakan Karasor als Kapitän abgesetzt. Das Amt übernimmt jetzt Dennis Undaf. Ja, zwangsläufig auch seine Position eingebüßt. Grischa Prömmel jetzt neben Angelo Stiller im zentralen Mittelfeld hat sich jetzt über die Vorbereitung auch rauskristallisiert. Richtig gut eingespielt, passt perfekt zusammen. Ja, die linke Seite mit Führich und Mittelstädt auch soweit. Ja, und vorne nach dem Pokalauftritt Pesinovic auf jeden Fall gesetzt. Interessant wird noch die Rechtsverteidigerposition sein, wo momentan wohl Wagnoman die Nase vorn hat, aber da sucht man wohl auch immer noch ein bisschen. Ja, und dann noch jemand, den ich beim Managerspiel so auf meiner Watchlist habe, noch bis morgen, ist Finn Jeltsch, dem man wohl einen ziemlichen weiteren Sprung zutraut in dieser Saison an der Seite von Jeff Chabot. Ja, und dann sollen auf der Torwartposition wird es ganz interessant, jetzt die ersten Spiele zumindest beim VfB noch werden.
Ja, genau, also der eigentliche Stammtorwart Dennis Seimann, der jetzt wirklich auch die Zukunft prägen soll, ist noch verletzt. Da wird spannend sein. Also im DFB-Pokal hat Brettlow gespielt. Das ist sicherlich die Option. Er ist ja jetzt schon einige Jahre da, ein guter Backup-Torhüter. Dann hat man noch Marius Funk aus Cottbus geholt, der großen Anteil ja auch bei Energie hatte, dass sie aufgestiegen sind. Also ich sehe da jetzt keine großen Probleme. Und man muss ja auch sagen, der VfB, gerade auch in der letzten Spielzeit defensiv, sind sie eingespielt. Von daher kann man, glaube ich, den Ausfall jetzt von Simon für die nächsten Wochen erstmal verkraften.
Denke ich auch ganz gut. Wo setzt du den VfB denn hin?
Ich habe den VfB auf Platz 7.
Auf die 7. Startprogramm meint es natürlich mit dem VfB auch ganz gut, ne? Direkt gegen die Bayern und danach kommen dann Köln und TSG Hoffenheim, also auch kein so leichter Start für die Stuttgarter. Kommen wir zu einer Mannschaft, die letztes Jahr keine Doppelbelastung hatte, aber zurück jetzt in der Champions League ist. Kommen wir zu RB Leipzig, ja, nach einem Jahr zurück in der Champions League. Ja, und das zwangsläufig eine gute Platzierung, keine Sicherheit für einen, ja, guten Sitz für einen Trainerposten ist, musste Ole Werner am Ende der Saison dann schmerzlich erfahren. RB Leipzig geht mit dem altbekannten Martin De Michelis in die neue Saison. Kader auch auf vielen Stellen wieder rundum erneuert worden. Bei RB Leipzig wird es die Saison auch sehr, sehr spannend werden, weil die Erwartungen sind immens hoch und dass in Leipzig ja die Zündschnur relativ kurz ist bei vielen Sachen, hat man, glaube ich, in den letzten Jahren des Öfteren gesehen. Von daher Sören, optimistisch mit Martin De Michelis und dem Kader
Ja.
auch oder?
Absolut,
Absolut.
absolut. Ich habe ein sehr gutes Gefühl bei RB. Ich glaube, dass diese Mannschaft, die ja auch gespickt ist mit ja unglaublich viel Talent, ja auch so einen Trainer braucht, wie Martin Demichelis, der ja Ex-Profi ist, gefühlt alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt und dass solche Spieler vielleicht da auch noch mal anders hinhören, ja, als es dann eben unter Ole Werner war. Und ich glaube, wenn diese Mannschaft ihr Potenzial abruft, kann sie eine fantastische Saison spielen. Okay, sie haben jetzt im DFB-Pokal jetzt nicht den Top-Gegner gehabt mit Trier, aber da hat man schon gesehen, was da für eine Power drin ist. Wenn Nusa fit ist, sein Potenzial abruft, einer der besten Flügelspieler in der Bundesliga, dann kann er werden. Und jetzt kommt mit Christoph Nkunku ein Spieler zurück, ich glaube, der die Bundesliga auch geprägt hat, auch Qualität mitbringt. Und von daher sehe ich den Rasenballclub Leipzig oder Rasenballsport Leipzig auf Platz 2
Auf zwei.
in
Wow.
dieser Spielzeit.
Okay. Fabi, ich werfe dir jetzt mal was hin. Martin De Michelis spricht nur Deutsch und Spanisch, aber kein Englisch. Ja, RB, keinen einzigen Spieler im Kader, der irgendwie Spanisch spricht, viele Franzosen. Kann das auch schon zum Problem werden?
Nee, glaube ich nicht. Also mittlerweile sind die Teams ja so aufgestellt mit Dolmetschern und allem drum und dran. Also ich glaube, das wird kein großes Problem darstellen, weil sonst könntest du es ja bei jedem anderen Verein auch umdrehen. Der Spanier in Leverkusen wird wahrscheinlich auch kein Deutsch sprechen, per se schlechtes Englisch. Also wie gesagt, ich glaube, das ist keine Barriere mehr. Ich glaube eher bei RB Leipzig wird es so sein, dass sie sich dieses Jahr durchaus auch wieder anders präsentieren in der Bundesliga, auch die Erwartungen, glaube ich, erfüllen. Ich würde es Martin Demichelis auch gönnen. Er hat ja schon bewiesen bei anderen Vereinen, dass er durchaus auch erfolgreich sein kann. Und bei mir ist RB Leipzig auf Platz 3.
Auf Platz 3. Gut.
Ja.
Wenn man auf die Station von Martin Demichelis blickt, Fabi, Mallorca abgestiegen und davor bei Monterrey und River Plate gewesen, sind jetzt nicht die Stationen, die ihn eigentlich für so einen Club wie Leipzig jetzt, ja, wie sagt man, hervorgerufen haben, ne? Qualifiziert haben. Ne? War ja auch auf Zuruf mehr oder weniger, was man so hört und liest von Jürgen Klopp, war wohl sein Paddle-Partner und der ist jetzt nicht mehr da.
Also ich glaube, die Zeit in River Plate war ziemlich erfolgreich. Er war ja zuvor übrigens auch lang bei Bayern 2, was heißt lang, aber er war ja bei Bayern 2, die Amateure auch ein Stück weit trainiert. Und ich glaube schon, dass er in einer gewissen Hinsicht was mitbringt. Mallorca war grundsätzlich ein bisschen unglücklich, weil er ja zum Ende der Saison übernommen hat, als es eigentlich schon fast zu spät war. Jetzt mit der RB Leipzig einfach auch eine Mannschaft hat, wo er den, sagen wir mal, größeren Teil der Bundesliga durchaus auch spielerisch dominieren kann. Bekommst jetzt Nkunku auch zurück, wahrscheinlich einer der Eckpfeiler in der Mannschaft. Und ich glaube, da ist es ein ganz anderes Arbeiten. Und ich erwarte mir schon wieder den attraktiven Fußball der Leipziger, den wir vielleicht aus vielen Jahren noch in Erinnerung haben. Und von daher bin ich jetzt erstmal grundsätzlich optimistisch gestimmt. Okay.
Sören, wie sieht es bei dir aus? RB jetzt viele Führungsspieler verloren. Kevin Campbell schon im Winter, dann jetzt am Ende der Saison mit Pete Gulaschi, mit Schlager. Einige Spieler verloren, die ja so das Gesicht von RB waren, sprich Identifikationsfiguren und neue Anführer. Muss ich da ein komplett neues Gebilde finden?
Ja, das sicherlich, aber sie haben natürlich mit David Raum einen sehr erfahrenen Spieler, Kapitän der Mannschaft. Ich denke mal, dass wir auch von Seiwald die Saison ein bisschen mehr erwarten, was Führungsqualität betrifft. Also ja, es ist auch eine Chance, gerade in so einer jungen Mannschaft, dass da Spieler sich entwickeln, die dann in so eine Rolle reinkommen. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, als wenn du dann eben auch ja, ältere Spieler hast, die gar nicht mehr vielleicht dieses Leistungsniveau haben, wie dann die Jungs, die da hinten dran sind. Von daher kann das auch eine Chance sein und steht und fällt dann eben auch mit Demichelis aus der Mannschaft, ja, eine sehr gute Bundesliga-Mannschaft zu machen.
Aber ist der Kader denn besser als letzte Saison oder eher schlechter geworden?
Ja, ich glaube, sie fangen es diese Saison mit mehr mannschaftlicher Geschlossenheit auf. Letzte Saison hat sich schon sehr, sehr viel dann auch auf Diomande konzentriert. Wenn er performt hat, war Leipzig gut, wenn nicht, dann nicht. Und ich glaube, dass diese Geschlossenheit in der Mannschaft vielleicht eine Chance sein kann. Und dementsprechend würde ich sagen, diese Mannschaft ist schon besser als in der letzten Saison.
Okay. Fabian, mit den Millionen, am Ende 125 plus Boni werden es dann werden, kann RB wahrscheinlich mehr anfangen als mit dem Spieler Diamondé?
Ja, mit Sicherheit, weil ich glaube, es wird in viele Bereiche investiert. Du hast ein paar Möglichkeiten, die Mannschaft punktuell in verschiedenen Bereichen auch nochmal zu verstärken. Und ich glaube, da sind sie auf einem guten Weg, sehr viel richtig zu machen.
Was bisher aber noch nicht wirklich passiert ist, gerade auf der Stürmerposition. Ne?
Es sind ja noch ein paar Tage und ich gehe davon aus, dass definitiv noch was passieren wird.
Okay, dann bin ich mal gespannt, was uns da noch erwartet bei RB. Also die Neuner-Position mit Romolo und Harder, da muss noch was passieren. So, kommen wir in den Westen, kommen wir zu Schwarz-Gelb. So, Borussia Dortmund.
Boah, wenn es nach dem Transfer geht, glaube ich, mit einer der besten Sommer, die man so hatte. Auch was man so rund um den BVB hört. Also die Fans sind ja recht begeistert, auch von den Spielern, die gekommen sind. Man hat wirklich auch unverbrauchte Gesichter geholt, Spieler, die sehr, sehr gut ja, zocken können, die beiden Griechen als Beispiel, Karezas natürlich als der ja, Schlüsseltransfer und natürlich mit Joey Fährmann auch ein bisschen Erfahrung, Führungsspieler bei der PSV gewesen. Also von den Transfers, von den Namen her, glaube ich schon, hat man endlich mal Spieler geholt, die ja auch ein bisschen mehr Offensivqualität einfach mitbringen, das gewisse Etwas mitbringen. Ich glaube, das hat diese Mannschaft auch gebraucht. Aber, und das ist das größte Fragezeichen, was ich habe, was ich auch nach dem Supercup hatte, gerade nach der ersten Halbzeit, ist Niko Kovac der Trainer, der aus diesen Spielern dann eben das Beste draus macht und sie so laufen lässt, wie sie es brauchen? Wenn man die erste Halbzeit nimmt, nicht unbedingt, weil da hat man schon wieder versucht, Anti-Fußball zu spielen. Und das ist für mich die große Baustelle, glaube ich, in dieser Saison. Deshalb sehe ich den BVB, glaube ich, auch in diesem Jahr nicht so weit vorn, dass die Spieler, die man geholt hat, gerade in der Offensive nicht in das System von Niko Kovac passen und er ja aus den Spielern nicht das Beste rausholt.
Okay. Wobei ich fand die zweite Halbzeit jetzt im Supercup schon, da hat man schon das Raunen auch von den Rängen gehört bei der einen oder anderen Aktion. Also was ich so lese und mitbekomme auch von dem einen oder anderen Dortmunder, da ist schon durch die Transfers im Sommer, die mit Sicherheit auch ein hohes Risiko sind, knapp 100 Millionen ausgegeben, ist da schon eine ganz schöne Euphorie wieder entfacht worden.
Ja, das habe ich auch gesagt. Also wenn man die Spieler nimmt, jeden für sich, was er in der Lage ist und gezeigt hat ja dann auch schon, gerade fußballerisch, das sind wirklich sehr gute Transfers, die der BVB getätigt hat. Aber sind diese Spieler perfekt für dieses System von Niko Kovac? Zweite Halbzeit, okay, du hast es angesprochen. Klar war der BVB da besser, aber ich glaube, das lag auch ein bisschen am FC Bayern München, der ein paar Gänge runtergeschaltet hat nach der ersten Halbzeit. Aber alles in allem, wie gesagt, bleibe ich dabei. Es liegt an Niko Kovac, aus den Spielern dann das Beste rauszuholen.
Hm. Würde er das schaffen, Fabi?
Also ich glaube schon, dass BVB definitiv eine Rolle in der Liga spielen wird. Das war immer so, das war auch die Vorjahre so. Man hat sich viele Jahre oder die letzten 2-3 Jahre wirklich schwer getan. Ich glaube, man ist jetzt ein bisschen im Vorteil gegenüber dem ein oder anderen Wettbewerber, würde ich jetzt mal behaupten, wenn man sich punktuell ganz ordentlich verstärkt hat. Bleibt natürlich die Frage dann am Ende des Tages, wie gut schlagen die Jungs wirklich ein? Ich meine, dass sie kicken können, dass sie technisch stark sind oder wie Sören genannt hat, richtige Zocker sind, ist das eine. Aber du musst es am Ende über Strecke bringen können. Dann spielst du auch gegen eine Mannschaft wie Bayern München dann in der zweiten Halbzeit im Supercup, glaube ich, einfacher als gegen eine Mannschaft, die in 2,5 Blöcken oder mit 2 Ketten verteidigt und tief steht. Das wird sich dann alles zeigen. Und Kovac hat, glaube ich, eine Sache hinbekommen, die keiner für möglich gehalten hatte, zumindest zum Ende der Saison hin, letztes Jahr. Dass er wieder ein Stück weit aus der Schusslinie ist, weil ich in Erinnerung habe, dass ziemlich viele Dortmund-Fans ihn am liebsten nicht mehr an der Seitenlinie hätten sehen wollen, um es mal so auszudrücken. Und deswegen kommt es ganz viel darauf an, wie viel Euphorie man entfachen kann, vor allem an den ersten Spieltagen. Spielst zu Hause gegen HSV, das sollte normalerweise auch machbar sein. Dann kommt der Champions-League-Auftakt dann dazu. Und dann wird sich zeigen, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, im Vergleich zu Leipzig, Leverkusen, Hoffenheim haben die Dortmunder grundsätzlich auch die beste Mannschaft.
Du hast gerade Niko Kovac angesprochen. Seit der Ära von Jürgen Klopp waren es nur 4 Trainer, die es auch geschafft haben, mal über 2 Jahre in Folge im Amt zu bleiben. Tuchel, Favre und Edin Terzic und jetzt halt Niko Kovac. Spricht jetzt auch nicht gegen Niko Kovac zumindest, ne? Also kann man, glaube ich, auch so festhalten. Was auf jeden Fall diese Saison gegeben sein wird, wird wieder mehr Offensivspiel beim BVB zu sehen sein, nicht so wie letztes Jahr. Sören hat die Zocker angesprochen, werden bei vielen Spielen der BVB als Favoritenspiel gehen, gegen tiefstehende Gegner auf jeden Fall spielen. Da braucht es nicht unbedingt jetzt die Spieler mit viel Tiefgang wie ein Adeyemi. Ich glaube, da hat man jetzt die richtigen Schlüsse auch draus gezogen. Jetzt noch mit dem Fährmann da noch einen richtigen Strategen vor die Abwehr geholt. Am Ende der Saison wird man sich dann auch noch von den Altlasten, nenne ich sie jetzt mal, wie so ein Sabitzer auch noch trennen. Da wird dann auch wieder Budget frei. Inwieweit sich jetzt ein Chukwuemeka noch durchsetzen wird oder ein Bellingham in dieser Saison vielleicht dann durchstartet, muss man mal abwarten. Eventuell wahrscheinlich eher sogar, wenn die beiden auch wieder von der Bank kommen. Also von daher denke ich auch, dass der Abstand auf die Bayern auf jeden Fall am Ende der Saison deutlich weniger sein wird als letzte Saison waren es, glaube ich, 16 Punkte oder so. Ja.
Ja, wobei, wie gesagt, also sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Vielleicht können wir den Supercup auch einmal kurz nehmen. Also was natürlich auffällig war, und das ist ja auch manchmal so ein bisschen das Problem der Dortmunder, dass man sich dann auch nach einer Niederlage das eine oder andere dann doch sehr schön redet. Und so der Konsens war ja, wir haben eine bärenstarke zweite Halbzeit gespielt und hätte Maxi Bayer das 2:2 gemacht. Fairerweise muss ich auch sagen, wenn es ins Elfmeterschießen geht, hätte ich auch oder wäre ich auch davon ausgegangen, dass am Ende die Dortmunder gewinnen, um ganz ehrlich zu sein. Unabhängig davon muss man aber auch dann das Spiel ein bisschen differenzierter betrachten. Ich glaube, Kompany hat es dann speziell in der zweiten Halbzeit eher als Trainingseinheit genutzt, das Spiel, in dem er dann einfach seine Leistungsträger durchspielen hat lassen. Im Übrigen auch den Anschlusstreffer der Dortmunder, der fällt so in 2-3 Wochen nicht mehr, weil man einfach gemerkt hat, dass Kane, Olise, Diaz, die waren einfach platt. Er hat sie aber draufgelassen, um die nötige Matchfitness dann auch zu bekommen. Und die Dortmunder im Umkehrschluss haben dann sozusagen ein Stück weit den Vorteil gehabt, dass sie ein bisschen fitter waren. Unter normalen Umständen hätte das aber auch nach der ersten Halbzeit ganz böse ausgehen können für die Dortmunder.
Ja, das hast du auch recht, das stimmt schon.
Also spielerisch konnte Dortmund in der ersten Halbzeit gar nicht mithalten mit den Bayern. Sorry, wir hatten gerade einen Gast hier auf jeden Fall. Aber wie gesagt, da war es schon auffällig, dass der FC Bayern dann nochmal ein, zwei Stufen über den Dortmundern, glaube ich, steht. Und so muss man dann auch in die Saison gehen mit dem Anspruch, okay, wir wollen die Lücke verkürzen auf die Bayern. Wir haben unsere Hausaufgaben im Sommer jetzt gemacht, sind auch ein bisschen ins Risiko gegangen, finanziell vor allem. Und jetzt muss es sich natürlich in einer gewissen Hinsicht auszahlen. Mhm. Weil ansonsten kann es wieder eine ganz böse Saison auch für die Dortmunder werden. Das darf man nicht vergessen. Aber sie werden Zweiter.
Ich wollte gerade sagen, du hast noch zwei Plätze offen. Also ist die 2 für den BVB mal wieder reserviert. So ein Risiko und Chance zugleich jetzt für Borussia Dortmund. Das heißt für dich bei der Platzierung?
Ich habe auch nur noch zwei Plätze auf, wenn ich richtig mitgeschrieben habe. Und dementsprechend nur noch Platz 6 offen für den BVB.
Dann musst du mir aber bitte noch einmal sagen, wen du auf Platz 10 hast, weil der ist bei mir nämlich noch frei.
Die Borussia aus Mönchengladbach.
Ah, da ist er in Mönchengladbach gesetzt. Okay, alles klar. Sehen wir noch einen Abgang von Fabio Silversohn?
Es sieht danach aus, auch seine Aussagen. Ich würde mir wünschen, dass er wirklich Spielzeit bekommt, weil ich finde, wenn er drin ist, tut er dem Spiel schon ganz gut. Auch eine andere Alternative zu Guirassy. Ja, alles offen.
Okay. Frage an, ich verstehe aber auch gar nicht teilweise, dass wenn du jetzt dann auch jetzt beim Supercup gesehen hast, also ich finde, Fabio Silva müsste eigentlich viel mehr Spielzeit bekommen, vor allem in der Form, in der Guirassy jetzt im Moment über den Platz läuft. Es war letzte Saison auch schon teilweise sehr, sehr fragwürdig, warum er so wenig Spielzeit bekommen hat. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, was ihm wohl alle so ein bisschen anlasten, ist halt seine Kaltschnäuzigkeit. Aber so von der Einstellung her, von der Dynamik her, ich habe heute einen Podcast gehört, da wurde teilweise mit Julian Alvarez verglichen, halt außer die Vollstreckerqualitäten. Aber bringt alles mit und die Anfragen sind ja wohl auch da von keinen so schlechten Mannschaften. Also einen Markt hat er auf jeden Fall, ne?
Also wie gesagt, ich würde die Gelegenheit schon jetzt nutzen im Moment, wo Guirassy meines Erachtens eigentlich jedem Anspruch hinterherläuft, ihm mehr Spielzeit zu geben. Okay. Und jetzt, wie gesagt, zum Beispiel auch am Samstagabend gegen den HSV machen wir uns mal nichts vor. Normalerweise muss das eine klare Sache werden. Da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, jemanden drin zu haben, der am ersten Spieltag vielleicht mit 1, 2, vielleicht sogar 3 Toren in die Liga startet, das kann natürlich richtig beflügeln.
Ja. Also mein Bekannter von der Catchball-Halle, Grüße an Alex, die Jungs sind richtig heiß, die treffen sich schon morgens früh um 10 Uhr. Also kannst du dir in etwa vorstellen, wie dann abends die Stimmung und der Pegel sein wird. Also die rechnen auch mit dem Schützenfest schon am ersten Spieltag. Frage an euch, Guirassy oder an Nkunku? Ich bin da noch ein bisschen am Hin und Her überlegen beim Managerspiel.
Nkunku ist eine Frage des Preises, oder?
Ja, die sind nur 300.000 Unterschied, also 5 zu 4,7. Also die habe ich über. Boah. Schwierig, ne?
Weil die 17 Tore. Es kommt drauf an, wie man seinen Sturm aufstellt. Also wie gesagt, ich habe eine Geheimwaffe aus Mainz im Sturm und eine Konstante, die hoffentlich viele Punkte wieder liefert.
Die 10 Millionen gekostet hat?
Wahrscheinlich, ja. Ah,
okay. Aber der ist wohl noch nicht mal unter den Top 10 Spielern, die gewählt worden sind von den Managern bisher, weil er einfach
zu teuer ist.
Ja. Aber 400
Punkte. Ja, aber über 400 Punkte. Ja. Und wie gesagt, und meine Sturmspitze neben ihm kommt aus Mainz. Ich habe den Kiez.
Ja, ja. Okay, kommen Sie jetzt. Karten auf den Tisch.
Bin ich im Sturm?
Ja, ja.
Ich habe das Spiel mit Goto von Freiburg. Mhm. Also eine Spitze und auf der Bank habe ich dann noch Dalinga, Dakar, Lattelat und Schellbacher.
Okay. Wirst du mit dem Fünfer Mittelfeld dann spielen?
Genau, ja. Mhm.
Boah, das ist feige. Feige. Ich habe aber auch im Mittelfeld einen Dortmunder. Also wie gesagt.
Gehörst du auch zu den vielen, die sich für Carrezas entschieden haben?
Nee, ich habe einen Metscher.
Ah, Metscher, okay.
Ich habe Gruda von Leipzig.
Auch gut.
Und spiele mit Muslia und Suzuki von den Freiburg.
Muslia?
Ja.
Ist der nicht noch verletzt, jetzt ohne dir da jetzt irgendwie...
Ja, aber du musst ja über 34 Spieltage und irgendwann wird das Geld eng. Und ich glaube schon, dass der, sobald er wieder fit ist, durchaus auch seine Zeiten bekommen wird.
Okay. Am einfachsten war es, fand ich eigentlich in der Abwehr so, oder? Da waren ein paar relativ günstige Stammspieler zu schnappen. Wenn ich da so nach Hamburg mit Bornau zum Beispiel oder Itakura nach Gladbach.
Ja gut, ich schaue da natürlich auch, welche Mannschaft fängt sich im Optimalfall wenig Gegentore.
Ja, ja, ja.
Aber ich habe, meine Startdefensive ist Itakura. Behrens, von dem man sich ja viel verspricht in Augsburg, Querfeld und Ottavio aus Frankfurt.
Mich wundert es, dass keiner den Brown mit reingenommen hat. Ich habe nämlich.
Den habe ich auch.
Ja, ja. Ich habe den auch mit reingenommen. Und Gosens.
Gosens?
Ja.
Wie lange fällt der noch aus?
Der ist wieder fit, ne? DFB-Pokal auf der Bank, ja. Aber,
der wird spielen auf jeden Fall.
Auch so knapp 2 Millionen, also wahrscheinlich knapp drüber, ne?
2,2 Millionen. Und dann habe ich noch Kufal von Hoffenheim. Mhm. Und eine Position habe ich noch offen, da muss ich mir noch überlegen, weil ich hatte erst den Dix aus Gladbach.
Ja, wird die Elfmeter noch schießen, gibt auch Punkte.
Ja, aber bin mir da noch nicht sicher. Und Damen im Tor.
Ah ja, die Torwartposition. Okay, Damen, okay. Da habe ich gehe ich auf Simon und Bredlo.
Ist günstiger in Summe, glaube ich, ne?
Ich meine, war mit einer der günstigsten und dann halt auch Stammtorwart dann. Bei dir, Sören?
Ich habe auf das Duo von Werder Bremen gesetzt. Hein und Schlager.
Aha, auch interessant. Okay, gut. So, sind wir schon beim Managerspiel und haben fast noch den letztjährigen und auch wahrscheinlich kommenden deutschen Meister, die Bayern, vergessen, Fabi.
Ja, ich gehe schon davon aus, dass es dieses Jahr auch wieder reichen wird für die Meisterschaft. Ich glaube, man hat sich ein Stück weit auch verstärkt in der Form, dass man auch eine Schwachstelle im Kader zumindest hoffentlich schließen konnte mit Brown für links hinten. Ich sehe ihn nicht auf der 10 wie manche andere, aber er ist ja vielseitig einsetzbar. Aber mit Brown als Alternative, einen Davis, der vielleicht irgendwann im Laufe der Zeit oder im Laufe der Saison wieder fit wird, glaube ich, ist man dann auch nochmal stärker aufgestellt als zum Ende der letzten Saison hin. Saibari in der Offensive ist, glaube ich, auch ein Spieler, der dich mindestens national in der Breite massiv verstärkt. Und der Rest ist Geschichte und wie gesagt, das macht einen sehr eingespielten Eindruck. Die Abläufe passen. Du hast mit Olise Diaz und Kane sowieso eins der Top-Trios in Europa im Kader. Und wenn das funktioniert, dann ist das zumindest national schon die halbe Miete. Ob es dann für einen Pokal wieder reicht, das ist dann eine andere Geschichte. Aber ich glaube, über 34 Spieltage sollte nichts an den Bayern vorbeiführen.
Heute dann am Donnerstag die Champions League Auslosung, da wird man dann auch schon ein bisschen schlauer sein, welche Gegner da
jetzt dann, oder? In zweieinhalb Stunden?
Genau, genau. Ja. So, und, schauen wir mal auf die Torwartposition. Jonas Urbich wird mehr Spiele bekommen als letztes Jahr, meinst du?
Ja, das glaube ich schon. Das hat ja, glaube ich, auch, oder war ja vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum Neuer dann nochmal verlängert, dass man da irgendwie auch eine gute Chemie im Torwartteam hat. Und wer Urbich ja auch in der letzten Saison gesehen hat, also das ist ein Spieler, der definitiv dann auch die Zukunft prägen kann. Mhm. Aber man weiß natürlich, was man mit Neuer hat. Sicherlich wird Neuer zum Beispiel das Spiel gegen Schalke 04 bekommen. Das wird dazugehören, aber die werden sich gut ergänzen. Ich kann mir aber auf jeden Fall vorstellen, dass Urbik nicht nur in der Bundesliga dann auf nennenswerte Einsätze kommt, sondern gerade in der Champions League, weil das sind im Prinzip ja die Spiele, gerade dann auch in der K.O.-Phase, die dich dann auch als Torwart weiterbringen, die Drucksituation, die wirst du in der Bundesliga, ich sag mal, in 95% der Fälle in dieser Saison auch nicht haben.
Hast du, wenn du dir den Kader so anschaust und wirklich alle fit sind, was ja selten eigentlich vorkommt in der ganzen Saison, gerade im Mittelfeldzentrum, den einen oder anderen Verlierer schon so eventuell im Blick, den es die Saison treffen könnte?
Boah, weiß ich nicht. Ich sehe in dem Kader eigentlich nahezu gar keinen Baustellen und keinen Verlierer, weil ich glaube, Vincent Kompany schafft es auch irgendwie, dass man immer das Gefühl hat, egal wer da auf der Bank sitzt, der wirkt nicht unzufrieden, sondern der kommt rein und erledigt dann seine Aufgabe. Es sieht ja dann wirklich danach aus, dass Kimmich und Pavlovic die beiden Sechser sind. Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Tom Bischoff jetzt auch mehr Spielpraxis bekommt, hoffentlich auch auf dieser Position. Fabi ist ja ein riesen Fan davon, von ihm. Aber wenn es eine Baustelle gibt, und da bin ich dann auch vielleicht auf Fabis Meinung ein bisschen gespannt, du hast keinen Backup für Harry Kane diese Saison, oder? Also er muss zu 100% fit bleiben. Wer soll ihn ersetzen vorne drin?
Also ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Saibari auch verpflichtet wurde, weil er ja die Spitze zumindest temporär übernehmen kann. Die Frage ist halt natürlich nur, wenn du so einen Stürmer hast, das hast du letztes Jahr auch bei Jackson gesehen, war Jackson die hohe Leihsumme wert oder hättest du dann auch überbrücken können mit einem Serge Gnabry im Zweifel? Aber ja, ich gebe dir recht, sollte Harry Kane einmal ausfallen und zwar längerfristig, dann wird es in der Spitze, in der Champions League, denke ich, durchaus auch Probleme geben können. Das Problem ist halt, du findest ja kaum einen, der sich freiwillig sozusagen hinter Harry Kane anstellt. Und auf der anderen Seite sieht man dann zum Beispiel auch im Übrigen, wenn man jetzt die Gerüchte aus England so mitbekommt, für wie viel Euro Jackson den Verein für über 70 Millionen, da kannst du dir eigentlich nur an den Kopf fassen, oder?
Aber ich will es jetzt mal nicht hervorrufen oder so, aber wenn man auf die letzten Jahre schaut, auch die Ära von Lewandowski und so, jetzt die Kane-Zeit, die Bayern sind wirklich, haben echt immer das Glück gehabt, dass der Top-Stürmer sich so gut wie nie verletzt hat oder wenn mal ein, zwei Wochen raus war. Und gerade jetzt mit dem Riesenkader gehe ich davon aus, auch wenn er wahrscheinlich immer spielen will, wird Vincent Kompany da Harry Kane bestimmt die ein oder andere Pause mehr geben noch als letztes
Jahr. Also er hat die Pause, hat man ihm ja letztes Jahr dann auch gegeben, wenn er euch erinnert, in der Rückrunde dann, wo er nicht unbedingt spielen musste, hat er auch nicht gespielt. Ja. Aber ja, ich meine, wie gesagt, am Ende geht es für die Bayern, glaube ich, dann ganz oft um die Crunch-Time in der Champions League. Die ist dann nächstes Jahr im März, April. Aber du gehst natürlich mit einem gewissen Risiko in die Saison auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Und soweit ich weiß, hast du auch aus dem Juniorenbereich keinen klassischen Neuner im Moment im Kader. Ja, und dann gehe ich mal davon aus, dass der Plan sein wird, wie gesagt, mit Saibari und unter anderem auch Serge Gnabry dann, wenn er wieder fit ist, das dann temporär zu überbrücken.
Ja. Ja, vielleicht startet ja in dieser Saison zumindest dann Barasa Pokonjai dann durch, der wo Vincent Kompany ein Riesenfan von ist, ne? Auch fürs zentrale Mittelfeld, übernimmt die Goretzka-Position. Ja, so ein Goretzka wahrscheinlich nach England, wird da wahrscheinlich auch auf Jackson wieder treffen bei Aston Villa. Ja. Somit das höchste Regal, was Goretzka jetzt eigentlich noch kriegen konnte. Ne?
Ja, ambitionierter Verein unter Unai Emery sich ja so wirklich auch einen Top 5 Verein in der Premier League entwickelt hat. Ja, ich glaube, vom Körper ist er schon jemand für die Premier League, aber das wird sicherlich ja ein, zwei Jahre gut gehen, aber irgendwann frisst die diese Liga dich dann auch ab einem gewissen Alter auf. Ich hätte es mir anders gewünscht, bin ich ganz ehrlich, auch wenn es ein bisschen unrealistisch vielleicht gewesen ist, dass er schon jetzt zurückkehrt an die Castroper Straße. Nee. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich noch zwei Jahre warten und dann kommt er zurück.
Also ich hätte gesagt, ich vermute natürlich Aston Villa in der Hinsicht der Premier League, ja. Er wird auch einen ziemlich okayen Vertrag dort bekommen, glaube ich, auch nur 2-3 Jahre, glaube ich, hat man ihm angeboten. Was ich richtig cool gefunden hätte, im Nachgang betrachtet, könnt ihr mich jetzt auch für auslachen, Ajax. Das wäre ein Projekt gewesen, Ter Stegen, Julian Brandt. Und stell dir vor, du hättest dann noch Goretzka drin gehabt. Dann wäre es so weit gewesen, dass ich es auch dann noch mal ein bisschen intensiver verfolgt hätte. Ajax zurück in die Spur bringen, um die Meisterschaft dort kämpfen, das wäre eine Herausforderung gewesen. Ein Jahr durchziehen in der Conference League und dann für die Champions League qualifizieren. Das wäre so eine Aufgabe gewesen. Ich glaube, die Liga hätte ihm auch sehr, sehr gut getan im Übrigen. Auch so von seinen körperlichen und vor allem technischen Voraussetzungen hätte ich spannend gefunden.
Ich hätte ihn gerne in irgendeinem zentralen Mittelfeld bei irgendeinem Top-Club in Italien gesehen, aber gut. Das wollte er sich dann wahrscheinlich auch nicht.
Naja, nee, also, zu wenig Geld wahrscheinlich.
Ja, das wird das Hauptproblem gewesen sein, weil so gerade wettertechnisch und städtetechnisch wäre Italien jetzt, glaube ich, jetzt nicht so die verkehrteste Wahl gewesen. Ne? Gut, dann lasst uns doch vorausschauen. Erster Spieltag, die Bayern eröffnen. Morgen Abend, Fabi, gegen den VfB
3-1.
Stuttgart. 3-1, okay. Am Samstag sollen erstes Heimspiel für die Elversberger, daheim gegen Leverkusen.
1-2.
1-2. Dann nehme ich mir mal das Nachmittagsspiel zwischen RB und Gladbach. Da denke ich, ein knapper Sieg für RB. 2-1. Fabi, Paderborn, wo du ja demnächst wahrscheinlich, was ich so gehört habe, eventuell im Stadion sein wirst, spielen in Mainz.
2-0.
2-0 für Mainz. Sören, Union.
Boah, ja.
Gegen Frankfurt.
Ja. 1-1.
1-1. Dann noch ganz kurz heute Elias Ansal nach Hull City Aufsteiger, mal eben über 20 Millionen für Union, auch ein Unding, oder? Also für Union ein Jackpot, ja. Aber 22 Millionen ist eine Hausnummer,
das
oder?
Das ist die Steuer, die dann eben englische Vereine zahlen müssen. Ne? Das ist einfach so für die Liga, also für die Bundesliga natürlich gut, weil dann eben auch wieder Geld reinkommt. Aber das ist natürlich eine Summe für einen Spieler, ja, der jetzt nicht sicherlich zum Besten der Bundesliga gehört hat, schon extrem.
Der hat letzte Saison die ersten 10 Spieltage gut gespielt und in der Rückrunde, glaube ich, einen Scorer gesammelt. Also,
ja,
gut. Fabi, die Kölner, Heimspiel gegen die TSG.
Mhm. 1-1.
Okay. Und da habe ich noch eine Frage an euch. Erste Trainerentlassung diese Saison. Wo sehen wir die?
Ganz schwierig. Ganz schwierig. Es könnte auf Schalke 04 hinauslaufen.
Nee, ich glaube, du hast Polanski, wäre auch noch einer, wenn es nicht läuft.
Tune.
Köln, Tune. Ah, ich glaube, ich wäre eher in der Ecke unterwegs, um ganz ehrlich zu sein.
Also ich tendiere Richtung FC. Da war jetzt waren die letzten Spiele der Rückrunde schon nicht so optimal. Da hätte man
boah, aber ziehen können. Ich habe jetzt auch wieder, heute war es doch, ein Interview von Kessler gehört. Hm. Boah, er ist ja auch einer, der theoretisch vielleicht irgendwann ersetzt werden könnte.
Aber er hat viel richtig gemacht eigentlich jetzt die letzten Jahre beim FC, ne? Also, nicht, dass ihm das jetzt noch mit der Trainerverlängerung.
Ich finde, wenn du, ja, kann man sehen, wie man will. Also, ich glaube, aber auf der Trainerposition weiß ich nicht, ob er so viel richtig gemacht hat. Also, er hat da schon auch Kosten verursacht. Dann die ganzen Transferfenster, die waren, glaube ich, teilweise grundsolide. Kannst jetzt, glaube ich, nichts sagen. Bei El Mala bis zu dem Glück gezwungen worden, ein Stück weit, würde ich behaupten, weil der Druck zu groß war. Wenn sich jemand dann immer vor den organisierten Fans beugt, um dort letztendlich gut dazustehen, finde ich immer ein bisschen schwierig.
So, das Abendspiel, das erste Samstagabendspiel. Der BVB hat den HSV zu Gast.
2-2.
Unentschieden, okay.
Ja.
Gut. Dann kannst du noch direkt das erste Sonntagsspiel mitmachen. Der SC Freiburg hat zu Gast die Bremer.
3-1 für Freiburg.
Und Fabi schließt den Spieltag ab mit dem FCA, der Schalke zu Gast hat.
0-0.
Och nee. Okay, das klassische Sonntagsspiel, was man sich schenken kann, sagst du?
Ja.
Okay. Ob das alles so kommt oder wie es wird, besprechen wir dann in der kommenden Episode. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, die ersten drei Folgen zur neuen Saison. Und dann schauen wir mal, was das Wochenende so bringt. Ich wünsche euch viel Spaß und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder.
Auf jeden Fall. Bis dann, schönes Fußballwochenende.
Bis dahin.
Tschüss.